Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Winzer Talk. Ich melde mich zurück mit einer neuen Folge. Zuletzt war ich ja noch im Eisacktal im Norden von Südtirol und ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, ein bisschen in südlichere Gefilde vorzudringen. Und zwar bin ich wieder für die Wino Motels auch unterwegs. Ich durfte da schon einige Hotels besuchen. Also das sind wirklich immer Hotels, die Wein und Genuss und eben auch die Hotellerie miteinander verbinden. Oftmals sind es dann wirklich Hotels, die ein Weingut mit dabei haben. So auch mein heutiges Weingut. Na, das wurde mir schon von vielen, vielen Zuhörern empfohlen. Ist nicht nur Weingut, sondern eben auch Hotel mit einer wunderschönen Wellnessanlage, Sauna, Pool. Aber da kann uns dann der Thomas gleich noch mehr dazu erzählen, was es hier alles gibt. Jedenfalls bin ich im Hotel und Weingut Strobelhof in Eppan. Und das Ganze ist nicht nur insofern interessant, weil hier tolle Weine produziert werden, sondern weil wir natürlich jetzt hier auch hier nochmal in komplett anderem Gebiet sind in Südtirol. Der Thomas wird uns jetzt dann gleich erklären, was die Gegebenheiten sind in Eppan, welche Rebsorten hier jetzt den Ton angeben und warum es sich wirklich lohnt, hier mal vorbeizuschauen. In diesem Sinne wird es eine knackige, schöne Folge. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Zuhören. Und ohne weitere Zeit zu verschwenden, würde ich sagen, wir legen jetzt direkt los mit der Folge. Let's go! Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Lieber Thomas, herzlich willkommen in der Show.
Vielen Dank für die Einladung.
Das ist dein erster Podcast?
Genau.
Genau. Bist du noch sehr, sehr jung, 24 Jahre alt, aber du hast schon sehr, sehr viel Verantwortung jetzt für dein Alter. Wann bist du das erste Mal damit konfrontiert worden, wo du sagst, okay, jetzt musst du doch ein bisschen mehr machen als andere Jungs in deinem Alter?
Also bei mir hat es eigentlich so begonnen, dass mein Vater mich schon in der Oberschule gefragt hat, ob ich nach dem Abitur bzw. Matura bei uns direkt in Betrieb einsteigen möchte, weil er eben schon ein bisschen älter ist und irgendwo die Bürokratie bzw. eben der gesamte Arbeitsaufwand, der auch um die Weinproduktion herum anfällt, für ihn ein bisschen stressig geworden ist und ich habe dann zugesagt und bin eigentlich sehr glücklich mit der Entscheidung bis heute.
Wie alt warst du da damals?
Ja, beim Abitur ist man 19 oder 20 bei uns.
Und da hast du dann ungefähr 3 Jahre lang schon Wein getrunken oder schon ein bisschen länger?
Ja, das weiß ich nicht, wie offen man das hier kommunizieren kann.
Ja, sehr
kann.
Offen.
Aber nein, natürlich ist man schon sehr früh, wenn man so aufwächst wie wir an einem Weingut oder in einem Weingut, sehr früh mit der Thematik Wein konfrontiert. Und dementsprechend wird natürlich auch gekostet, getrunken dann etwas später, aber gekostet wurde relativ früh.
Mit 10.
Das vielleicht nicht. Also verantwortungsvoll waren meine Eltern.
Ich glaube, ich habe mein erstes Schluck Bier damals, ich weiß gar nicht, mit 7 oder sowas probiert. Es hat nicht gut geschmeckt. Das war purer Alkohol für mich damals.
Dann war bis 10 mal Schluss wahrscheinlich.
Dann war richtig Schluss, richtig eingestiegen bin da mit 12. Nee, Quatsch. Aber ja, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass man gerade in Weinbaubetrieben da schon ein bisschen früher rangeführt wird an die ganze Materie. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie sich zu berauschen oder sonst was, sondern einfach auch ein Gefühl für das Produkt zu entwickeln und irgendwo zu schauen, ist da Interesse? Oder wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du schon auch Interesse hast für Wein?
Also für mich war das nicht immer klar, ob ich im Familienbetrieb einsteigen möchte, aber nach dem Abitur konnte ich mir auch keine andere Laufbahn für mich vorstellen. Also irgendwo war es für mich die Option, die nahe liegt und die ich danach ausprobieren wollte. Und zum Glück hat es mir dann auch wahnsinnig gut gefallen. Und ich bin relativ schnell in den Betrieb hineingewachsen. Wobei ich da auch meinem Vater ein großes Kompliment aussprechen muss, weil er mir früh Entscheidungen überlassen hat, gewisse Arbeiten übergeben hat. Und so konnte ich eigentlich schon früh Verantwortung im Betrieb übernehmen und habe mich auch gleich schon als Teil des Betriebes gefühlt und nicht eben als Angestellter oder eben Handlanger von meinem Vater.
Was waren so die ersten Entscheidungen, die du mittreffen durftest?
Ja, zum Beispiel, was ich relativ früh mit beeinflussen konnte, war die Auswahl der Barrique-Fässer, wo wir dann viel verkostet haben, auch in anderen Betrieben viel verkostet haben. Und da hat er mir auch viel Vertrauen entgegengebracht. Und ich bin da auch schon, wir haben eine Vorarbeiter im Weinbau und ich bin mit dem relativ früh auch schon mitgegangen in die Weinberge, bin dann rangeführt worden an die Begebenheiten in den verschiedenen Weinbergen, die wir haben, und konnte dann auch schon relativ früh mitentscheiden, wann und wie welche Arbeiten ausgeführt werden. Und das war für mich auch ein wichtiger Schritt, um Wein und Weinbau zu verstehen.
Du hast gesagt, naja, also du warst dann in den Entscheidungsprozess der Fassauswahl mit beteiligt. Wie läuft sowas ab? Also wählt man da dann jedes Mal neue Fässer aus, verschiedene Fässer? Passt man das so ein bisschen an den jeweiligen Jahrgang? Oder sagst du, du hast dann so ein Schema, wo du jederzeit wieder anwenden kannst?
Ich persönlich versuche, immer ähnliche Fässer zu kaufen. Also generell habe ich 3 bis 5 Fassbindereien, von denen ich Fässer beziehe. Und ich versuche da nicht zu viel zu variieren. Natürlich probiere ich neue Fässer auch aus. Aber für mich ist es wichtig, eine Stilistik in die Weine zu bringen, die dann schlussendlich bezeichnend für den Betrieb ist. Und deshalb möchte ich da nicht zu stark variieren, sondern eher Konstanz in die Weine bringen.
Welche Stilistik willst du in den Wein bringen und welche Stilistik ist quasi die Handschrift von euch?
Also ich glaube, unsere Stilistik wird nicht maßgeblich durch die Fässer bestimmt, natürlich auch. Aber es ist die Zone, es sind die Lagen am Fuße des Mändelgebirges hier in Eppan, die tonangebend in unseren, vor allem in unseren Blauburgundern, aber auch in unseren Weißburgunder sind. Und irgendwo will ich die Stilistik wiedergeben, die mir die Anbauflächen, die wir historisch eben im Betrieb haben, auch geben.
Also das heißt, du hast auf der einen Seite diese Terroir-Stilistik, die wirklich von der Region hier gegeben ist, seien es jetzt die Rebsorten oder auch das Klima. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich schon jetzt auch als Winzer mit dieser Verantwortung, zum Beispiel das Holzfass auszuwählen, schon so einen gewissen Grad an Möglichkeiten, wo du den Stil schon auch nochmal beeinflusst.
Ja, natürlich gibt man den Weinen auch viel im Keller mit. Für mich ist jedoch maßgeblich die Qualität, die von den Weinbergen gebracht wird. Dementsprechend ernte ich die Reserva schon als Reserva beim Blauburgunder und es kommen höchstens noch kleine Holzfässer weg, die dann vielleicht nicht in den Blend passen für die Reserva. Und ich bringe aber nichts vom klassischen Blauburgunder zur Reserva. Also für mich ist das ganz, ganz wichtig und das wurde mir auch immer schon so mitgegeben. Die Weine wachsen im Weinberg, die Weine produzieren wir übers Jahr draußen im Freien und nicht nachher im Keller. Also für mich ist das Holzfass ein Mittel, um den Weinen Finesse zu geben und die Weine fein zu schleifen. Aber es ist für mich nicht maßgeblich, beispielsweise um die Stilistik des Betriebs zu prägen.
Mhm. Aber trotzdem darfst du ein bisschen Geschmack abgeben?
Klar, gerne.
Wie hättest du den Geschmack gerne, der da mit reinkommt?
Für mich ist das ideale Holzfass für den Eppaner Blauburgunder oder für den Blauburgunder vom Strobelhof nicht zu stark getoastet. Das sind eher leichte Toastungen. Es ist nicht zu viel neues Holz. Ich nehme ungefähr 30% bei der Reserva. Beim klassischen Blauburgunder sind das nur 2 bis 5 Belegungen. Also ich habe da keine neuen Holzfässer drin. Und generell ist es die französische Eiche, die ich sehr gerne mag.
Mhm. Und es geht dann mehr in so eine Kokos- oder Schokonote rein, oder wie kann man das ein bisschen?
Nicht unbedingt. Ich habe teilweise Fässer, die mir etwas Süße geben, einige Fässer, die etwas Tannin mitbringen und andere, die eher die Frucht des Weines in den Vordergrund stellen. Also versuche ich da auch von Fassbinderei zu variieren. Kokostöne beispielsweise ist nicht unbedingt mein Fall. Deshalb.
Was ist dein Fall?
Vielleicht eher eine leichte Vanille. Diese leichten Holznoten. Ich persönlich mag das sehr gerne. Es muss aber im Wein für mich hintergründig sein. Also ich will vor allem, da unsere Weine relativ filigran sind, sie nicht mit Holz überlagern.
Mhm. Ja, absolut verständlich. Ich meine, es soll ja auch irgendwo das Terroir, das Naturprodukt im Vordergrund stehen.
Genau.
und nicht irgendwie was Gemachtes oder sonst was. Ne? Sonst, das könnte ja jeder schlechte Trauben nehmen und irgendwie ja, in ein starkes Holzfass packen, damit man es gerade noch trinken kann. Aber davon sind wir hier weit entfernt.
Ich hoffe schon.
Ja, um die Zuhörer jetzt dann doch nochmal auch geografisch abzuholen. Ich habe gesagt, ich war vorher im Eisacktal. Ich denke, da warst du auch schon mal.
Genau, ja. Des Öfteren.
Da gibt es ja auch ganz gute Weine, ne? Also,
ja.
Was ich mitgenommen habe, war, es gibt da Weine, die jetzt eher eine kühlere Stilistik haben als hier, weil es eben auch noch höher gelegenere Weinbergslagen sind.
Ja.
Und zum Teil sehr, sehr schöne Kerner, Silvaner, Rieslinge auch. Und ist aber jetzt trotzdem nochmal ein komplett anderes Klima oder Mikroklima als jetzt hier in Eppan.
Genau.
Kannst du da mal so den Unterschied ein bisschen erklären?
Also im Eisacktal zum einen haben wir etwas höhere gelegene Lagen und zum anderen etwas tiefere Temperaturen als hier im Süden Südtirols, sage ich mal. Also wir befinden uns hier in Eppan ungefähr 13 Kilometer südlich von Bozen. Die Temperaturen sind etwas höher. Sicherlich sind auch die Gesteinsformationen, die man hier findet, anders als die, die wir im Eisacktal vorfinden. Wir haben relativ viel Kalkgestein hier in den Hängen von Eppan. Teilweise auch Porphyrgestein, wobei das eher in kleineren Vorkommen dann zu finden ist. Richtung Derlan haben wir dann wieder viel Porphyr zum Beispiel. Die Temperaturen sicher wesentlich höher oder eher ist das die Vegetationsperiode vielleicht auch, die etwas kürzer ist als im Eisacktal. Die Sorten sind natürlich auch andere, während wir im Eisacktal noch Kerner, Riesling, Silvaner finden, haben wir im Eppan eher Weißburgunder, Sauvignon, Blauburgunder, Chardonnay, vor allem eben in den hohen Lagen Weißburgunder und sicherlich auch Blauburgunder.
Mhm. Sehr, sehr spannende Rebsorten.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr glücklich damit, wobei ich auch die Eisacktaler Rebsorten sehr schön finde. Mein persönlicher Favorit wäre der Silvaner.
Ja, der Silvaner, der kann was, ne? Das wissen wir nicht nur in Deutschland.
Ja.
Ja, bisschen südlich von Bozen. Bozen ist ja auch bekannt für Lagrein.
Genau.
Gibt es bei euch auch Lagrein?
Bei uns im Betrieb nicht. Es gibt Lagrein im Übrigen, aber eben in den höheren Lagen ist er nicht so oft zu finden. Wir befinden uns hier auf 520 Meter Meereshöhe und hier sind vor allem Burgundersorten dominant.
Mhm. Auch wegen dem Kalkstein?
Wegen dem Kalkstein, ja, und sicherlich wegen der klimatischen Bedingungen, die da vorteilhafter sind.
Mhm. Würdest du sagen, dadurch habt ihr wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, jetzt auch im Gegensatz zu den anderen Regionen in Südtirol?
Ein Alleinstellungsmerkmal. Sicherlich finden wir vor allem im Eisacktal und im Finchgau andere klimatische Bedingungen als in den Weinbauzonen im südlicheren Teil von Südtirol. Da beziehe ich jetzt auch Meran zum Beispiel mit ein und sicherlich auch den Süden Südtirols, das wäre dann Tramin, Kurtatsch. Was, glaube ich, hier in Eppan schon besonders ist, wir haben eine relativ große Fläche an hohen Lagen. Also in Eppan haben wir die Lage Eppanberg, die sich relativ stark ausdehnt, die Lage Schulthaus auch, wo wir zum Beispiel jetzt uns befinden. Und ich glaube, das ist schon eine Besonderheit. Also, dass wir hier potenziell sehr, sehr gute Weißburgunderlagen haben, aufgrund schlicht der Größe und eben der Beschaffenheit unseres Terrains, das, glaube ich, ist eine große Stärke.
Mhm. Was ist was ist deine wichtigste Rebsorte hier am Weingut?
Also, in unserem Weingut ist der Weißburgunder die historische Rebsorte, die Rebsorte, die eigentlich schon immer hier produziert wird. Erstmals in den 1840ern gepflanzt und mengenmäßig wäre es der Blauburgunder für uns. Aber eben historisch Weißburgunder vor allem verankert, Blauburgunder kam dann später dazu und die beiden Rebsorten sind für mich auch ideologisch die, wo ich mich am nächsten und am wohlsten fühle.
Mhm. Was zeichnet einen richtig guten Weißburgunder aus?
Unser Weißburgunder ist vor allen Dingen primärfruchtig. Wir brauen den im großen Holzfass aus. Was einen guten Weißburgunder auszeichnet oder was der beste Weißburgunder ist, Das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Es gibt verschiedene Geschmäcker, verschiedene Arten, den Weißburgunder auszubauen. Ich glaube, unsere Art, den Weißburgunder im Keller zu behandeln, ist eine traditionelle Art, aber auf der anderen Seite auch wieder modern. Wir haben benutzte große Holzfässer, also die geben keinen großen Holzgeschmack mehr ab, 20 bis 25 Hektoliter, meistens nicht französische, sondern österreichische Eiche. Mir geht es hier mehr um den Luftaustausch. Mein Großvater hat das auch schon so gemacht, mein Vater auch. Hier geht es darum, die Weine gut auf den Hefen lagern zu können, den Luftaustausch zu haben und nicht unbedingt, um noch Holzgeschmack in die Weine zu bringen. Dementsprechend sind die Weine relativ primär fruchtig, aber durch das Holz dann auch wieder facettenreich, durch die Hefelagerung facettenreich. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Stil. Natürlich ist es auch der Stil, den wir produzieren, für mich deshalb der favorisierte, aber es gibt sicher auch andere Stilistiken, die sehr, sehr ansprechend sind.
Vergärt ihr eure Weine spontan?
Hey, kann ich bitte kurz für einen Augenblick deine Aufmerksamkeit haben? Ich möchte dich nur ganz kurz daran erinnern, diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts 5 Sterne zu geben. Deine Bewertung hat einen großen Einfluss darauf, wie viele Menschen diesen Podcast hören können und zeigt mir zudem, dass dir meine Arbeit gefällt. Herzlichen Dank für deinen Support und weiterhin viel Spaß mit der Folge. Weiter geht's.
Nein. Für die Weißweine benutzen wir Reinzuchthäfen. Beim Blauburgunder habe ich bis jetzt 2 Jahrgänge produziert, 23 und 24, habe ich kleine Experimente gemacht, aber der Großteil wurde mit Reinzuchthäfen vergoren.
Willst du es so beibehalten oder sagst du, du hättest es schon gern irgendwann mal umgestellt?
Also ich werde weiterhin sicherlich mit Spontangärungen experimentieren. Ob es tonangebend im Betrieb wird, das weiß ich noch nicht. Bis jetzt konnte ich sehr schöne Ergebnisse erzielen. Es ist auf der anderen Seite natürlich wieder ein relativ großes Risiko, spontan zu vergären. Ich sehe es vor allem bei Weißweinen schwieriger als bei Rotweinen. Ob es für mich der Usus wird in meiner Kellerei, das kann ich wirklich noch nicht sagen. Es ist etwas, was mich wahnsinnig interessiert und was mir gut gefällt. Aber ich will mich da absolut noch nicht festlegen. Vor allem mit zwei Jahrgängen im Petto möchte ich das noch nicht so klar festmachen.
Step by step?
Ja, genau.
Hast du trotzdem schon so Visionen, irgendwas, wovon du träumst, wo du sagst, okay, das würdest du gerne mal umsetzen oder was findest du cool?
Ich habe eigentlich letztes Jahr relativ viel schon umsetzen können von dem, was ich mir eigentlich erhofft habe oder was ich mir gewünscht habe für meine Weine. Wir haben die Kühlung vom Keller umgebaut, neu gestaltet. Wir können jetzt mit tieferen Temperaturen beispielsweise in die Fässer fahren und dementsprechend besser kalt mazerieren zum Beispiel und einfach mehr Kontrolle über die Weine haben während dem Ausbau über das ganze Jahr. Wir sind da jetzt relativ präzise. Was mir auch wichtig war, ist eine Lösung für die Lagerung der Blauburgunder nach dem Barrique-Fass zu finden. Wir haben da teilweise die Gärbehälter als Holz genutzt, wobei das oft viel Oxidation war für die Weine schlussendlich. Dann sind wir aufs Stahlfass geswitcht, was dann teilweise etwas zu reduktiv wurde. Und wir haben jetzt Betonfässer angeschafft. Die sind zwar ausgekleidet, aber ich habe die Erfahrung gemacht in anderen Kellereien, als ich gekostet habe, dass die Weine sehr, sehr stabil auf dem Niveau bleiben, wie sie vom Barrique-Fass gekommen sind. Und dementsprechend haben wir diese Anschaffung letztes Jahr eben gemacht und den ersten Jahrgang, den 23er Jahrgang von Blauburgunder, da auch schon drin gelagert. Also wir haben die Assemblage und dann die Lagerung voller Füllung im Betonfass gemacht. Und mir persönlich war das sehr wichtig, weil die Weine einfach offener sind, die Weine sind bereiter, wenn sie in der Flasche sind, was vor allem für den klassischen Blauburgunder, für unseren Blauburgunder Pigeno, der dann relativ rasch schon verkauft wird, auch sehr wichtig ist. Ja, ansonsten war eben das Kühlsystem für mich sehr, sehr wichtig und eben die Kellerkühlung. Wir hatten erst keine Möglichkeit, die Räume im Keller zu kühlen. Das war grundsätzlich nicht wirklich das Problem, weil unser Keller nordseitig exponiert ist zur Außenwelt, sage ich mal, und dementsprechend nicht so warm wurde. Aber in den letzten Jahren haben wir eben gesehen, vor allem der Barrique-Keller ist so an der Schwelle zu warm sein und deshalb eben mit der Raumkühlung und den Kühlungen in den einzelnen Fässern sind wir sehr, sehr präzise und ja.
War das dann eine Investition, also auch technisch oder?
Ja, das war jetzt, also wir hatten den Keller 2002 gebaut oder beziehungsweise mein Vater hat den 2002 gebaut und vergrößert. Und das war jetzt eine technische Investition nochmal in den Keller. Strukturell wurde der Keller nicht verändert, aber er wurde eben modernisiert, sodass wir jetzt technisch wirklich auf einem sehr, sehr guten Stand sind. Wir können eigentlich alles anstreben, was wir möchten. Und das war für mich ein großes Ziel, um einfach während des Ausbaus präziser zu sein, um die Qualitäten, die wir vom Weinberg bringen, die ich als sehr gut beschreiben würde. Also wir arbeiten wirklich minutiös im Weinberg, auch in die Flasche bringen können.
Und das war mir sehr wichtig. Was ist das für Technik, die da jetzt reinkommt?
Ja, für mich eben das Kühlsystem, das sehr, sehr wichtig war. Dann auch die Betonfässer, um einfach noch diesen letzten Step zu haben, die Weine ideal in die Flasche zu bringen.
Okay. Und du hast jetzt quasi zwei Weinjahrgänge mit begleitet oder selbst schon die Verantwortung dafür getragen?
Also ich habe 20 hier gearbeitet, als ich maturiert habe, habe die Ernte 21 in der Toskana absolviert, dann 22 habe ich wieder hier im Weingut gearbeitet und 23 habe ich dann erstmals die Verantwortung übernommen über die Einkellerung.
Mhm. Also zwei Jahrgänge jetzt die Verantwortung hier im Weingut.
Genau.
Jetzt steht der dritte Jahrgang an. Wie bist du zufrieden bisher? Also wenn man so die Entwicklung der Trauben anschaut und das Wetter.
Also bisher bin ich relativ zufrieden. Wir sind vielleicht etwas früher dran als letztes Jahr. Die Regenfälle, es regnet gerade, wenn man aus dem Fenster schaut. Also die Regenfälle waren bis jetzt gut. Wir hatten nicht so viel Regen wie letztes Jahr. Letztes Jahr, glaube ich, war es für viele Weinbauern grenzwertig teilweise. So auch für uns natürlich. Ich glaube, heuer können wir eine recht schöne Ernte erwarten, aber es ist nichtsdestotrotz noch Juli, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Also möchte ich noch nichts verschreien oder festmachen. Also es kann noch alles passieren. Die letzte Periode der Reifung ist natürlich sehr, sehr wichtig und dementsprechend möchte ich da noch nicht mich festlegen.
Welcher Jahrgang war von den anderen zwei besser?
Ich habe persönlich den 23er als besser empfunden, wobei ich beim 24er schon viel von den Maßnahmen umsetzen konnte, die ich mir beim 23er gewünscht hätte, beispielsweise Ganztraubenpressungen. Ich habe auch eine größere Presse gekauft und das konnte ich dann beim 24er wiederum umsetzen. Also war vielleicht der 24er für mich selbst persönlich etwas zufriedenstellender, weil ich eben im Keller die Arbeiten so absolvieren konnte, wie ich mir das vorgestellt hatte. Qualitativ würde ich den 23er als besser einschätzen.
Was für einen Einfluss hat es auf den Wein, wenn du von Pressung jetzt sprichst, auch von Ganztraubenpressung?
Die Ganztraubenpressung hat für mich den Vorteil, also wir reden dann natürlich von Weißweintrauben, ich rebel die nicht, ich bringe die im Grunde ganz in die Presse und das hat für mich den Vorteil, dass die Stiele eine Art Gerüst bilden und die gleiche Menge an Saft abläuft mit weniger Druck. Also bin ich etwas schonender bei der Pressung und schlussendlich macht das vielleicht wiederum etwas an der Qualität. Also es sind oft Nuancen, die man verändert, die schlussendlich dann das Ergebnis verbessern und ich glaube, da muss man sich einfach annähern, man muss Sachen ausprobieren und das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig.
Hast du das in einem anderen Betrieb so gesehen, gelernt oder wie bist du drauf gekommen?
Ja, in der Toskana haben natürlich die Rotweine überwogen, aber in den Betrieben, die wir besichtigen hier in Südtirol, wird oft mit Ganztraubenpressungen gearbeitet und das habe ich da so gesehen, habe es ausprobiert. Hat mir dann eigentlich auch gut gefallen und ich habe es dann bei der 24er Ernte durchgezogen.
War dein Papa dann gleich hinter dir oder hat er erstmal gesagt, oh Gott?
Ja, ich muss sagen, dass mein Vater mir eigentlich viele Freiheiten lässt. Er bringt mir auch viel Vertrauen entgegen und da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Er steht mir natürlich mit Rat und Tat zur Seite, wenn ich das möchte. Aber er hat mir auch aufgezeigt, dass einer die Entscheidungen treffen muss. Und weder ist er es oder ich bin es. Und so wird das dann auch durchgeführt, sozusagen. Also er gibt mir alle Freiheiten, die ich brauche, um mich auch im Keller zu verwirklichen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass er gesehen hat, dass meine Vorstellung von der Weinproduktion ähnlich seiner ist. Mir ist es wichtig, unsere Tradition fortzuführen im Strobelhof, die Weine nicht großartig zu verändern. Bei den Veränderungen, die ich angestrebt habe, geht es eher um Nuancen, um Schritte, die insgesamte Qualität der Weine zu verbessern, nicht unbedingt die Stilistik zu verändern. Und als meinem Vater klar wurde, dass es für mich in so eine Richtung geht, glaube ich, war er auch froh, mir da Verantwortung zu übergeben und sich auf mich zu verlassen in dieser Hinsicht.
Du hast gerade schon die Tradition des Weingutes angesprochen. Ich will jetzt mal ein bisschen auch auf den Hotelaspekt mit zu sprechen kommen, weil das Ganze ist jetzt nicht nur ein Weingut, sondern ich glaube, deine Schwester macht auch noch mit, oder?
Meine Schwester ist auch von Partie hier. Also meine Schwester ist 3 Jahre älter als ich, arbeitet seit 8 Jahren hier im Hotel. Im Hotel kümmert sich eigentlich hauptsächlich meine Schwester, meine Mutter und meine Tante um das Day-to-Day, sage ich mal, also um den Umgang mit den Gästen, ums Personal, alles, was im Grunde anfällt im Hotelgeschäft. Mein Vater und ich sind da eher im Hintergrund. Den Großteil der Bürokratie übernimmt dann noch mein Vater im Hotel, wobei auch ich ein fleißiger Buchhalter bin. Aktuell mache ich die Buchhaltung vom Weingut, mein Vater die vom Hotel, aber das Day-to-Day, das Tagesgeschäft wird eigentlich hauptsächlich von meiner Mutter, meiner Schwester und meiner Tante abgewickelt. Und meine Schwester hat da in den letzten Jahren auch viel Verantwortung übernommen und hat sich gut in den Betrieb hineingearbeitet. Es ist natürlich nicht immer leicht. Wir sind hier 5 Familienmitglieder im Grunde, die im Betrieb arbeiten. Und das ist sicher auch etwas, woran man sich gewöhnen muss, einfach die professionelle Distanz zu haben zu seiner Familie. Und ich glaube, meine Schwester hat das in den letzten Jahren sehr, sehr gut verinnerlicht und hat sich hier auch schon viel einbringen können im Hotel.
Mhm. Kannst du uns ja erzählen, wie das Ganze hier entstanden ist?
Also im Grunde ist der Strobelhof nach und nach gewachsen. Erst gab es hier eine Art Buschenschank, das war ein Bauernhof sozusagen mit einer Mischwirtschaft. Damals gab es noch Ackerbau, Viehzucht, wie eigentlich an den meisten Bauernhöfen hier in der Zone. Es wurde auch damals schon Wein produziert, um den im Buschenschank wiederum zu verkaufen und anzubieten. Später ist es dann zum Tagesausflugsziel, vor allem für Leute vom Bozen geworden. Wir haben hier die Eislöcher, ein recht bekanntes Naturschutzgebiet, ein beliebtes Ausflugsziel. Und dementsprechend gab es hier eigentlich schon relativ früh Tagestouristen. Und dann, als es mit dem Tourismus in Südtirol richtig losging, in den 60er Jahren, 70er Jahren, hat mein Großvater erst Zimmer vermietet und dann angefangen, auch ins Hotelgeschäft einzusteigen, hat im Grunde das Haupthaus zum Hotel umgebaut und dann das ganze Geschäft mit den Betten eigentlich irgendwo auch, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, professionalisiert. So. Ja, und dann ging es im Grunde weiter mit weiteren Umbauten. Uns ist es wichtig, auch meinem Großvater war es immer schon wichtig, den Betrieb modern zu halten. Wir versuchen jedes Jahr zu modernisieren, zu investieren. Und ich glaube, damit hatten wir auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel Erfolg. Es ist schön, in so einem Familienbetrieb zu wachsen. Wobei es auch anfangs nicht immer einfach war, seinen Platz zu finden irgendwo. Aber ich glaube, so einen Betrieb wachsen zu sehen und mit Grund dafür zu sein, dass der Betrieb wachsen kann und das in Zukunft hoffentlich auch wird, macht mich froh.
Wie lange seid ihr schon bei den Wienum Hotels mit dabei?
Bei den Wienum Hotels, lass mich nicht lügen, sind wir seit 2018 dabei.
Und hat sich seitdem was für euch verändert?
Ich glaube, man führt sich das Thema Wein nochmal mehr vor Augen. Natürlich war das Thema Wein bei uns immer eine zentrale Thematik. Also einfach schon, weil wir selbst Wein produzieren, ist das Thema Wein eigentlich immer ein zentrales gewesen bei uns. Seit wir bei dem Wienum Hotel sind, haben wir sicher nochmal präziser bei der Weinkarte gearbeitet, haben noch mehr Angebote mit dem Zusammenhang Wein in zum Beispiel unser Wochenprogramm aufgenommen. Wir machen seitdem auch eine Weinverkostung mit Weinen, die nicht von aus unserer Produktion stammen, also wo unser Sommelier unseren Gästen verschiedene Weine aus Südtirol oder auch internationale Weine zur Verkostung anbietet. Und im Grunde das, was wir als Weingut gemacht haben, machen wir weiter. Wir machen jede Woche eine Verkostung mit unseren Gästen. Also ist das Thema Wein soll bei uns unbedingt ein zentrales sein. Wir haben die Hälfte unserer Flächen direkt hier am Hotel und dementsprechend ist das, was die Leute sehen, auch Weinproduktion, Wein, vor allem dann während der Ernte, ist im Grunde der ganze Betrieb eingebunden. Die Kellerei ist unterhalb von der Dependance vom Hotel und dementsprechend sieht der Gast auch, es wird Wein produziert, es wird im Weinberg gearbeitet, auch unterm Jahr. Und das war für uns immer schon ein zentrales Thema. Seit wir bei dem Wienum Hotel sind, ist das vielleicht noch zentraler in unseren Köpfen.
Wie viele Hektar Rebfläche habt ihr und wie viele Flaschen macht ihr pro Jahr?
Also wir haben 6 Hektar Anbaufläche und machen ungefähr 45.000 Flaschen im Jahr.
Tendenz steigend oder bleibt es gleich?
Das bleibt jetzt mal gleich. Ich möchte bei der Größe bleiben. Ich glaube, für mich würde es mehr Arbeit, ohne einen richtigen Nutzen daraus zu ziehen. Ich glaube, das ist eine recht schöne Größe. Wir haben tolle Weinberge, recht gute Lagen. Wenn sich natürlich was anbieten würde, dann sehr, sehr gerne. Aber für mich ist das mal eine sehr schöne Größe und eine Größe, die man aktuell auch noch gut verarbeiten und dann auch vertreiben kann. Also natürlich ist das auch ein springender Punkt, der Vertrieb der Weine, irgendwo auch die Bürokratie, Speditionen, also das kommt ja auch alles noch dazu. Im Büro habe ich jetzt noch meinen Vater, außen habe ich eben einen Mitarbeiter, einen Vorarbeiter, der die Spritzungen beispielsweise übernimmt. Jedoch, wenn wir noch wachsen würden, dann glaube ich, wär's schwierig, die Betriebsstruktur so beizubehalten.
Jetzt haben wir viel gesprochen. Der Mund ist schon ein bisschen trocken. Ich würde sagen, wir probieren mal was.
Wir kosten was,
ja. Was hast du denn alles vorbereitet?
Also ich habe einen Weißburgunder vom Jahr 2023 vorbereitet. Unser Weißburgunder Strahler, das ist im Grunde der historische Name für Weißburgunder in unserer Zone, der Überbegriff für so einen Weißburgunder. Ich habe dann noch unseren Blauburgunder Piguenot. Das ist im Grunde unser klassischer Blauburgunder. Und dann habe ich noch eine Selektion vom Jahr 2023 vorbereitet. Mein erster Blauburgunder-Jahrgang ist zwar noch etwas jung, aber ich würde den auch gern verkosten, um auch meine Stilistik ein bisschen einzubringen.
Hast du das Verkosten auch gelernt in der Schule, ganz professionell?
Nein, gar nicht.
Das ist alles Learning by Drinking.
Ja, genau.
So hab's sich auch gelernt. Ne? Das Wichtigste. Mein Onkel hat mir gesagt, wenn du Riesling beschreiben willst, musst du erstmal 100 verschiedene Rieslingflaschen trinken.
Mindestens.
Sonst geht da nichts. Saftig, ne? Schöne Säure. Struktur.
Wie gesagt, unser historischer Wein, unser Weißburgunder Strahler. Der Weißburgunder wurde hier in die Zone Eppern von den Habsburgern gebracht. Auch mit Pinot Grigio damals, also Ruländer, Silvaner und Riesling. Und das wurde praktisch im gemischten Satz angebaut. Alle 4 Rebsorten. was heute nicht mehr unbedingt so oft vorkommt in Südtirol. Also wir kennen ja den gemischten Satz auch vor allem aus Österreich. Heute gibt es nicht mehr oft solche gemischte Sätze. Hier haben wir noch einen. Mein Vater hat jedoch den Silvaner und den Riesling verbannt sozusagen, weil die natürlich nicht die gleiche Reife haben wie der Weißburgunder. Wir haben aber bis heute 90% Weißburgunder, 5% Ruländer Pinot Grigio und 5% Chardonnay hier drin.
Wie würdest du sagen, ist da von der Lese her das Zeitfenster, wie variiert das?
Also Chardonnay und Weißburgunder sind in den Lagen hier, wo wir den Strahler in diesem gemischten Satz anbauen, relativ ähnlich. Ich möchte nicht sagen gleich, aber ähnlich. Pinot Grigio ist tendenziell schon etwas reifer als Weißburgunder und Chardonnay. Aber da es Trauben aus der gleichen Familie, da es Reben aus der gleichen Familie sind, ist das noch verträglich. Mit dem Riesling und Silvaner hat es natürlich nicht funktioniert, aber das hat mein Vater zum Glück danach gemerkt und die ausgetauscht und mit Chardonnay ersetzt.
Mhm. Es ist schön, wie der Wein diese doch 14% Alkohol, das spürt man überhaupt nicht, ne? Also der Wein trägt den Alkohol, ist ja auch irgendwo ein Geschmacksträger. Ja. Und von der Säure her ist es auch straff. Also man merkt, der Wein ist schon frisch.
Ja.
Ohne jetzt irgendwie schwer zu sein oder plump, was man ja vermuten könnte, wenn man sagt, okay, der hat 14%, aber ist jetzt trotzdem überhaupt nicht erschwerend oder so, sondern wirklich strahlend frisch. Klar kann man den sehr gut als Essensbegleiter vorstellen, weil er eben auch ein bisschen Kraft hat.
Ja, genau. Also der Strahler ist mit Abstand der beliebteste Wein hier im Aufschank, im Hotel. Wird sehr, sehr oft zum Essen getrunken und
Fischer.
Ist sicherlich ein Allrounder. Also ich sehe den Weißburgunder zu vielen Gerichten geeignet. Und dadurch, dass der Wein, wie du sagst, einen gewissen Körper mitbringt, einen gewissen Umfang mitbringt, wird er auch nicht so leicht überschattet vom Essen. Also ich glaube, der Strahler funktioniert in der Hinsicht als gastronomischer Wein sehr, sehr gut und ist dementsprechend hier am Strobelhof auch so der All-Time-Favorite.
Also ich habe jetzt bei euch schon Thunfisch gegessen, Tintenfisch, heute den Wolfsbarsch. Also fischtechnisch kommt mir da sehr auf seine Kosten. Richtig gut. Da könnte ich mir den Wein jetzt auch gut dazu vorstellen.
Ja. Unser Chefkoch ist sizilianischer Abstammung, daher die Affinität zum Fisch. Und ich glaube, der Weißburgunder ist auf jeden Fall ein Wein, der da sehr gut reinpasst. Ich glaube, unser Koch ergänzt sich ganz gut auch mit unserem Angebot.
Das ist ja Wahnsinn, eure Küche. Also was Dankeschön. Ihr da zaubert, irgendwie vom Hotel dann noch den eigenen Gemüsegarten und sizilianischen Koch, die Weinkarte, die ist so füllig. Also allein die zwei Klimaschränke, die dann quasi auch schon in der Gaststube stehen, kann man ewig reinschauen, weil man so viele findet. Auch international, deutsche Weine habe ich auch gesehen von Winning. Trinkst du es gern?
Trinke ich persönlich gern, ja. Wobei ich Riesling vor einiger Zeit lieber getrunken habe. Es gibt, glaube ich, die Auf und Abs überall beim Weingeschmack. Aktuell bin ich eher wieder in Richtung italienischer Rotweine orientiert und habe den Riesling als Wein mal links liegen lassen. Aber ich glaube, die Liebe zum Riesling, die vergeht nie ganz und die kommt auch wieder zurück.
Absolut, ja. Absolut. Ja, ich würde sagen, probieren wir den nächsten Wein, oder?
Gerne.
So. Welchen Wein haben wir jetzt im Glas?
Wir kosten jetzt einen Blauburgunder, genauer den Blauburgunder Pigeno aus dem Jahr 2022. Ich denke, das ist unser wichtigster Blauburgunder auf einer Seite. Das ist unser klassischer Blauburgunder. Das ist der Blauburgunder, für den wir bekannt sind. Hier vereinen wir eigentlich alle Weinberge, die es im Strobelhofbesitz gibt, könnte man sagen, außer den Reserva-Weinberg. Also für die Reserva nutzen wir einen separaten Weinberg, einen einzelnen Weinberg, den wir hier direkt oberhalb vom Hotel haben. Und im Pigeno finden wir ja, alle sonstigen Weinberge. Das sind vor allem Weinberge hier in der Lage Epp am Berg, am Strobelhof und dann noch zwei Weinberge außerhalb, einer in der Gemeinde Eppern, einer in der Gemeinde Kaltern.
Was haben wir da für Bodenformationen?
In Eppern vor allem Kalkgestein, im zweiten Weinberg in Eppern vielleicht eher etwas kiesiger Boden. Und in der Lage Kaltern ist es sehr, sehr ähnlich zu den Lagen hier am Strobelhof. Also auch wieder Kalkgestein mit Porphyr-Einflüssen im unteren Boden. Der macht Barrique, 12 Monate, 2 bis 5 Belegungen, also keine neuen Holzfässer. Und nachher hat der noch Stahl gemacht. Ab 23 machen die Blauburgunder dann ein halbes Jahr im Betonfass.
Spannend. Blauburgunder muss man jetzt auch für die Deutschen nochmal erklären, ne?
Ist Spätburgunder.
Pinot Noir, also eine sehr filigrane, tiefenhafte Rebsorte, die ein bisschen zickig ist, die eine besondere Behandlung braucht, auch im Weingarten. Stelle ich mir doch ein bisschen anspruchsvoll vor, gerade bei so vielen verschiedenen Flächen.
Ja, also beim Blauburgunder oder beim Spätburgunder oder beim Pinot Noir, wie man den auch nennen möchte, glaube ich, kommt es ganz oft auch auf die Lage drauf an. Also wie gut ist die Lage belüftet? Man hat beim Pinot Noir tendenziell relativ engbärige Trauben. Das heißt natürlich auch, dass sich Feuchtigkeit leicht auch im Inneren der Traube sammeln kann. Die Trauben trocknen tendenziell nicht so schnell ab. Und dementsprechend sind gut belüftete Lagen wichtig. Und ja, die richtigen Bodenverhältnisse natürlich, die richtigen klimatischen Bedingungen. Genau.
Ihr habt ja, gerade wenn wir von Wind sprechen, auch diese Einflüsse vom Gardasee, oder? Und die Alpine natürlich.
Ja, also ich würde vielleicht die Fallwinde vom Mendelgebirge als wichtiger einstufen als die Ora vom Gardasee. Aber eins zum anderen, sagt man bei uns. Also tendenziell haben wir relativ gut belüftete Lagen, was den Anbau von Blauburgunder sicherlich begünstigt.
Mhm. Auch ganz feines Tannin. Schön samtig. Wie machst du den Wein oder wie lässt du den Wein, damit er eben diese Tanninstruktur hat?
Also mir ist es wichtig, vor der Gärung kalt zu mazerieren. Ich habe in der Regel einen Kühlcontainer hier, wo ich die Trauben mindestens 24 Stunden kühle. Es muss natürlich die Qualität in den Trauben gegeben sein. Also man kann faules Traubenmaterial nicht ewig kühlen, um es dann zu verarbeiten. Aber wenn möglich, dann kühle ich die Trauben für 24 bis 48 Stunden im Container, komme dann auf Mosttemperaturen von ungefähr 9 Grad Celsius, schalte mein neues Kühlsystem aufs Maximum, kühle dann mit Kühlplatten in den Eichenholz-Gärbehältern und schaffe es dann bis zu 10 Tage kalt zu mazerieren. Das heißt, ich überschwalle die Schalen und die Kerne täglich 2-mal, um eben schon vor der Gärung in dieser präfermentativen Phase Farbe und auch Geschmacksstruktur, Tannin zu extrahieren. Und ich mache das halt auf eine besonders schonende Weise. Während der Gärung rühre ich dann um 2-mal täglich. Das mache ich während der Hauptgärung bis ungefähr 6 kmw übrig sind im Jungwein. Und dann wird wieder mit der Pumpe relativ sachte überschwallt. Also mir ist es wichtig, gegen Ende der Gärung nicht zu viel Maischebewegung zu haben, nicht zu viel vielleicht auch trockene Tannine zu extrahieren. Und ja, das versuche ich eben mit dieser langen präfermentativen Kaltmazeration anzustreben.
Sehr, sehr schöner Wein.
Dankeschön. Okay.
Dann last but not least.
Last but not least, eine Selektion von Blauburgunder zu Ehren meines Großvaters. Der Wein heißt Sepp Hani, kommt aus unserem Reserva-Weinberg. Wir nutzen da einen Teil des Weinbergs, der in unseren Augen besonders gut abtrocknet, der in der Regel sehr gesundes Traubenmaterial liefert und dementsprechend in vielen Jahrgängen etwas besser dasteht als der Rest des Reserva-Weinbergs. Wir haben 2016 begonnen, das separat abzuernten, haben das im Keller separat verarbeitet seitdem und die richtig guten Jahrgänge, wo dann die Qualität wirklich besser einzuschätzen war als bei der Reserva, haben wir danach abgefüllt. Also bis jetzt hat es einen 19er, einen 21er und jetzt eben den 23er Jahrgang gegeben. Der 23er Jahrgang ist jetzt natürlich weit davon entfernt, verkauft zu werden, aber ich lasse dich den 23er kosten, weil es eben mein erster Blauburgunder Jahrgang war. Das war der erste Jahrgang, der nach dem Barrique-Fass ins Betonfass gekommen ist. Da konnte ich schon viel von dem, was ich mir vorgenommen hatte, umsetzen. Und ich bin gespannt, was du darüber sagst.
Ich bin auch sehr gespannt. Wann gibt es den Wein dann zum Kaufen?
Das weiß ich noch gar nicht so genau. Also bei den kleinen Flaschenanzahlen entscheiden wir dann, wann es uns am besten gefällt. Also wir verkosten den Wein laufend und wenn es uns bereit scheint, dann verkaufen wir den. Also wir haben da kein fixes Datum, weil sich jeder Wein natürlich individuell entwickelt in der Flasche. Und bei solch kleinen Flaschenanzahlen natürlich ist der Preis auch etwas gehobener.
Wo liegen wir da?
Da liegen wir bei 60 Euro ab Hof. Ist es uns wichtig, dass das auch trinkbereit ist, wenn wir das verkaufen.
Also, cheers.
Zum Wohl.
Du hast du den vorher aufgemacht, oder?
Ich hatte vorher schon eine Verkostung. da ist da übrig geblieben. Ich hätte ihn aber trotzdem aufgemacht.
Mhm.
Also, ich habe den jetzt nicht verkosten lassen, weil der eben übrig war von der letzten Verkostung. Aber ich mag es, die Weine etwas früher aufzumachen. Also ich habe heute um 10 eine Verkostung mit Kunden gehabt und habe die Weine dann schon um 8:30 geöffnet. Habe sie dann im Grunde offen ohne Korken im Kühlschrank stehen lassen. Ich mag das vor allem bei jungen Weinen. Der Wein wurde im März abgefüllt, wenn die erst ein bisschen atmen können,
ja,
und nicht sofort eingeschenkt, verkostet.
Ja, deswegen war ich positiv überrascht, weil ich mir gedacht habe, wow, also für so einen jungen Wein hat er schon ganz schön viel komplexe Nase zu bieten. Sehr, sehr schöne Aromen auch. Wäre jetzt bei einem Wein, den du komplett frisch erst aufgemacht, hätte es wahrscheinlich noch sehr verhalten gewesen, das Ganze jetzt.
Ja, kann sein. Ich habe den ehrlicherweise nicht probiert, als ich den geöffnet habe. Ich habe nur am Korken gerochen und dann nachher bei der Verkostung war er eigentlich schon recht offen und der ist eigentlich bis jetzt offen geblieben. Also hat jetzt im Grunde 4 Stunden Luft bekommen.
Was ist jetzt der Unterschied von dieser Lage zu den anderen Lagen?
Also die Lage finden wir jetzt oberhalb vom Hotel. Wir haben da hauptsächlich Kalksteinböden, recht große Steine im oberen Boden und im unteren Boden haben wir hier am Strobelhof, das ist eine Besonderheit für diese Zone, ein Porphyr-Vorkommen. Das ist dann in größeren Blöcken zu finden. Dieser Porphyr-Kegel, dieses kleinere Porphyr-Vorkommen beherbergt dann auch die Eislöcher, die wir hier in nächster Nähe haben. Und die haben sicherlich auch einen mikroklimatischen Einfluss auf diese Lage. Also wir haben die kühle Luft von den Eislöchern, die vor allem den Weißburgunderanbau in der Lage in Nähe des Waldes begünstigt, aber auch den Blauburgunderanbau. Und wir sehen in diesem Weinberg mit den alten französischen Klonen, mit eben dieser besonderen Bodenbeschaffenheit und den mikroklimatischen Begebenheiten die besten Voraussetzungen für Blauburgunder. Dementsprechend wurde der eigentlich auch von meinem Großvater schon als Reserveweinberg genutzt. Und wir haben uns gesagt, wenn wir einen Wein machen wollen, wo wir die Qualität der Reserve nochmal toppen möchten, dann muss das in diesem Weinberg sein. Und das hat mein Vater dann mit 2016 erstmals versucht und dann 2019 erstmals abgefüllt. Er hat dann noch einen 21er gemacht und der 23er ist dann eben schon unter meiner Führung, wenn man so möchte. Was heißt Führung? Ich arbeite alleine im Keller, also bin ich im Grunde mein eigener Chef. Aber der 23er ist dann eben schon, natürlich mit seiner Beihilfe, aber durch meine Initiative entstanden.
Sehr, sehr schön.
Danke.
Und diese Eislöcher, die würden sich natürlich sehr gut anbieten, um dort irgendwie Wein zu lagern, irre ich mich.
Ja, die bieten natürlich gute klimatische Bedingungen, aber wenig Sicherheit, das schon. Wir haben hier zwei Keller im Fels, einmal den alten Eiskeller und den neuen Eiskeller. Es ist wenig Fantasiereich, die Benennung, aber der neue Eiskeller wurde im Grunde von meinem Großvater gegraben, damals in den 70er Jahren, in Beton gegossen mit einem großen Tor. Da lagern wir heute oft unsere Trauben nach der Ernte ein, um sie dann am nächsten Tag zum Beispiel erst zu verarbeiten. Und die Keller werden im Grunde immer von dieser kühlen Luft der Eislöcher begünstigt. Also im Grunde, wenn man den Felsen hier angräbt, dann hat man schon diesen Luftstrom im Keller. Also der Keller ist im Grunde an den Seiten aus Beton gegossen und nach hinten offen zum Gestein. Und mein Großvater hat sich das eben beim alten Eiskeller abgeschaut. Der alte Eiskeller ist ungefähr 600 Jahre alt. Und das ist lustigerweise auch die einzige Struktur hier, die denkmalgeschützt ist. Und da lagere ich aktuell einige Weine ein. Mhm. Also das ist vielleicht nur eine Spielerei. Aber früher wurden da eben verderbliche Lebensmittel beispielsweise eingelagert. Lebensmittel eingelagert, die in der Sommersaison zum Beispiel nicht gebraucht werden konnten und dann fürs nächste Jahr eben konserviert wurden. Und auch der Keller ist eben begünstigt von dieser kalten Luft. Der wird ungefähr 9 Grad warm im Sommer und geht nicht unter 2 Grad, 3 Grad im Winter runter. Und ich lagere da einige Weine nur, um zu sehen, wie die sich dann verhalten. Aber das wird noch einige Zeit dauern, bis ich da die großen Unterschiede festmachen kann. Aber jedenfalls, um auf deine Frage zurückzukommen, man kann sie nutzen, die Eislöcher, zum Einlagern der Weine. Es wird sich in Zukunft zeigen, vielleicht beim nächsten Besuch dann.
Vielleicht gibt es dann irgendwann mal einen Eisloch-Wein, oder?
Ja, vielleicht. Es wird sicherlich hauptsächlich eine Spielerei bleibt, da der Keller nicht wahnsinnig groß ist. Aber ich glaube, es ist schön, diese alten Strukturen noch zu nutzen und in dem Sinne irgendwo auch die Geschichte unseres Hofes und die Geschichte unserer Vorfahren zu erzählen. Und genau.
Ja, und wer Lust hat, die Geschichte eures Hofes live zu erleben, die Weine zu probieren und auch mal in dem Hotel zu übernachten, der ist, denke ich mal, herzlich willkommen.
Ja, gerne. Der ist von März bis November herzlich willkommen. Wir haben im Winter geschlossen und die Weine kann man das ganze Jahr probieren. Also wenn man des Weges ist, sehr, sehr gerne. Wir sind in Eppan, im Weiler Pigenow, oberhalb von St. Michael Eppan. Und ja.
Hast du irgendwelche Tipps für die Buchung hier? Oder?
Tipps für die Buchung, ja. Gerne telefonisch. Wir haben natürlich auch eine Internetseite. Die Bestpreisgarantie gibt es direkt bei uns. Und ansonsten empfehle ich, relativ früh zu buchen. Wir sind zwar nicht immer voll belegt, aber es ist besser, schon etwas früher sein Zimmer zu buchen, um dann sicher zu gehen.
Badehose,
gut aufgehoben zu sein.
Badehose mitbringen, Wanderschuhe.
Genau. Badehose, Wanderschuhe, Durst. Hunger auf jeden Fall und hoffentlich gute Laune.
Und die Sauna ist ja auch geil. Wow. Die finnische, ja. 99 Grad. Wann habt ihr die gebaut?
Die finnische Sauna. Also mein Großvater hatte eigentlich schon Saunen hier. Der Wellnessbereich ist natürlich eine Investition, die sich relativ schnell abnützt. Dementsprechend wurde der ein paar Mal umgebaut. Wir haben jetzt aktuell eine finnische Sauna, die wir vor 2 Jahren umgebaut haben. Die andere ist vor 8 Jahren neu gemacht worden. Wir haben dann auch noch eine Biosauna, das wäre auch eine Außensauna, wie eine der finnischen Saunen. Ein Dampfbad, der Wellnessbereich, würde ich sagen, ist recht großzügig, umfangreich. Also da kommt man auch im Frühling und im Herbst sicherlich auf seine Kosten.
Und wie oft warst du da schon drin bei der ganzen Arbeit, die du hast?
Ich bin relativ regelmäßiger Saunagast sogar, ja. Also im Winter versuche ich zweimal die Woche in die Sauna zu gehen, hauptsächlich eben mit meinem Vater. Und im Sommer ist die Zeit dann etwas knapper, vor allem im Herbst, da geht sich der Saunagang meistens nicht aus.
Wie viele Gänge magst du dann, wie lang?
Ich mache tendenziell 3 Gänge zu 15 Minuten.
mit Eisbad dazwischen?
Ja, kommt drauf an. Also wenn es mal schneit bei uns, das kommt ja auch nicht mehr so oft vor, dann auch ohne Eisbad, ansonsten gern mit kalter Dusche danach.
Sehr schön. Lieber Thomas, ich danke dir. Hast du noch abschließende Worte?
Ja, ich möchte mich bedanken. Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Und ja, ich hoffe, die Weine haben dir geschmeckt. Und für jeden, der den Strobelhof gern besuchen möchte, sie sind herzlich willkommen. Und ja, kommst du gern vorbei.
Ja, dann bedanke ich mich für die tolle Weinverkostung, für das nette Gespräch und ja.
Sehr, sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wiedersehen. Tschüss.